im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Das ist eine wilde Reise, die heute vor uns liegt. Eine Reise durch Raum und Zeit, zum Mars, zum Mond, zu Aldebaran. Auch durch den Kosmos und ins Kaiserreich. Also das wird sehr aufregend. Und ich begrüße ganz herzlich heute Abend Emma Braslavsky in Weimar.
Ja, danke schön für die Einladung. Hallo.
Das Buch, was sozusagen Ihre Vorstellungen von Kosmos, aber vor allen Dingen auch von Deutschland so durcheinander wirbeln wird, das heißt Erdling. Ich will den Genrebegriff explizit nicht nennen, aber so das das Zusammenspiel Mensch, Technik, Mensch, Universum, es geht um künstliche Intelligenzen und alles sozusagen im literarischen Bezug. Das sind ja Dinge, die beschäftigt Fantastik, deutsche Fantastik. Du hast auch Essays darüber geschrieben, bist dann auf Symposien, organisierst auch viele Veranstaltungsreihen, auch viele deiner Romane beschäftigen sich mit diesen Themen. Und wenn man dieses Buch liest, denkt man, dass da viel zusammenfließt, dass es so eine Reise ist, auch zu dem, was dich die letzten 20, 25 Jahre begleitet hat.
Ja, also ich glaube, ich hätte dieses Buch als erstes Buch nicht schreiben können. Das ist so ein Buch, was sicherlich auch, da kulminieren einige Sachen, die er sicherlich auch durch die anderen Bücher, Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen, war ja dann auch, oder die ersten beiden Bücher, da ging es überhaupt erstmal um Erinnern, Vergessen, Schwerkraft, Schwerelosigkeit des Erinnerns. Da bin ich eingestiegen. Das ist ja auch immer sehr klassisches Thema. Familiengeschichte ist immer auch eine ganz wunderbare Form, irgendwie um Gesellschaft zu untersuchen oder Brüche zu untersuchen. Und ja, genau. Und dann eben auch, oder ich habe es ja gerade gesehen, Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen, war ja auch so ein Buch, das schon mal, sagen wir, einen Versuch gemacht hat, nochmal einen neuen Blick auf Mensch zu werfen. Also ich bin sozusagen auch immer wieder anthropologisch unterwegs. Mich interessieren da halt die Bedingungen und das spielt hier in diesem, im Erdlingen auch eine sehr große Rolle, nur dass das alles im Untergrund liegt, weil hier ging es ja speziell jetzt auch nochmal um, wie zum Beispiel Kulturgedächtnis funktioniert. Da liegt ja die jungsche Konstruktion so ein bisschen drunter, dass praktisch jetzt, sagen wir, UFOs oder auch diese Alien-Geschichten, die wir haben, da kann man wirklich in die Kulturen gucken, in die französische Literatur eben, aber wenn wir in unsere eigene gucken, gerade so ab Kepler, es war vorher schon so, aber ab Kepler wurde es richtig deutlich, Anfang des 17. Jahrhunderts, da ging wirklich der Himmel auf und da haben wir unglaublich viel verhandelt über, versucht herauszufinden, wie wir eine Gesellschaft sind. Und da ist ganz viel Mentalität reingeflossen. Und das fließt auch noch so. Bei mir fängt es ja an, wirklich, ich habe dann gesagt, okay, ich muss es eindämmen. Ich kann das nicht in diesem riesigen Format machen, weil das ist ja eine ganze Serie. Aber ich probiere das jetzt mal, dass ich, sagen wir mal, ab einem bestimmten Punkt, wo sich's verengt. Ja, wo man schon anfängt, da kriegt man noch so dieses Flackern und Leuchten mit und dann wird's immer düsterer und immer finsterer und da passiert etwas mit unserer Mentalität und das ist ganz interessant zu sehen und als mir das klar wurde, als ich dieses Mal auch wirklich chronologisch verfolgt habe, habe ich gedacht, ich habe hier eigentlich eine Form, die ist zwar natürlich nicht so einfach, aber ich meine, ein bisschen Fanfiction und dann ein bisschen durch die Genres, also ich sowieso lasse mich von keinem Genre, von irgendwas abhalten, wenn da was drin ist, irgendeine Technik, dann benutze ich sie auch, wenn sie funktioniert und dann habe ich angefangen und das Buch ist natürlich, das ist eine Arbeit, die hat 2015, wie gesagt, mit sehr seltsamen Begebenheiten in New York angefangen, das war eigentlich die Entführung durch außerirdische Ich, wurde ja quasi entführt, in einer gewissen Weise durch die Geschichten, die mir angetragen wurden. Und dann habe ich das seitdem miteinander, also mit mir herumgetragen. Und da muss ich sagen, da ist ja viel passiert. Ich hatte 2016 Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen veröffentlicht. Dann kamen noch die Ich bin ein Mensch und Die Nacht war bleich dazwischen uns alles. Aber die ganze Zeit war das im Hintergrund und hat da gearbeitet. Und das war eine ganz bestimmte Perspektive. Klar, hat mir das schon geholfen, dass ich da irgendwie ein bisschen vorgegriffen habe und das nicht gleich 2016 veröffentlicht habe oder so, weil der Stoff musste erstmal reifen und ich musste eine Milliarde Bücher lesen, um da überhaupt was rauszuschmeißen und das zu sammeln, worum es hier in dem Roman geht.
Ja, Sie merken das ja vielleicht auch, dass das Buch wirklich so ein absolutes Füllhorn an Ideen, auch Ideengeschichten ist, an Begebenheiten. Für mich war das so ein bisschen wie so ein Holodeck. Also wo man auch so die Grenzen zwischen Raum und Zeit verwischt, wo halt Steve Hawkins auf Leonardo da Vinci treffen kann. Ich habe mir immer vorgestellt, du stehst da an dem Steuerpult und mit diebischer Freude veränderst du da ständig so die Parameter und wirfst mich oder uns als Leser dann ständig in neue Situationen und guckst, wie wir uns da im Verhalten, ja.
Ja, es ist tatsächlich eine riskante Form. Holodeck ist auch das Richtige, glaube ich. Das kann man sehr gut so sehen. Wir haben ja eigentlich alle eins, also jeder kann ja eigentlich holografieren, je nachdem, wie wir das trainieren. So Leute, die lesen, machen das ja ständig. Und egal, was man liest, ist vollkommen irrelevant, weil wir müssen ja holografieren, sonst können wir diese Geschichte gar nicht verstehen. Das passiert natürlich im Film, der Unterschied ist auch schön, ist was anderes, aber Literatur. Und ich habe halt mir gedacht, okay, ich habe ja auch hier eine Literatur über die Literatur geschrieben. Es ist ja auch eine Mini-Literaturgeschichte da drin, weil wir haben ganz viel aus unserem Kanon rausgeschmissen. Und ich habe das nochmal gesammelt. Und natürlich auch nur auszugsweise. Und diese vielen Ideen, die da drin sind, das sind eigentlich nur Trigger, weil eigentlich gehören sie alle in ein einziges Bild. Nämlich um dieses Bild unserer eigenen Verfinsterung, unserer eigenen, sagen wir, Selbstzerstörung. Es ist eigentlich interessant, dass man reist halt in verschiedene Welten und dadurch hat man das Gefühl, es geht da um ganz viele Dinge in dem Buch. Ja, das kann man auch sehen, weil es geht tatsächlich. Wir lernen dort auf diesen Reisen uns selbst kennen. Wir lernen Sachen von uns, die haben wir völlig vergessen. Wir lernen, dass wir auch Humor haben. Das haben wir auch schon längst vergessen. Wir lernen aber auch, dass wir sehr viel über Gesellschaft nachgedacht haben. Und zwar sehr über Fairness, über wie wir alle sozusagen, wie keiner benachteiligt wird. Wir lernen etwas über unsere Abscheu vor dem Krieg. Wir lernen so vieles. Das darf man natürlich, ist es klar, wenn man etwas liest, darf man ja natürlich nicht sagen, es geht ja bei Pinocchio auch nicht um sprechende Holzpuppen. Und deshalb geht es natürlich in diesem Roman weder um Sarah Wagenknecht noch, sondern es geht ja eigentlich um uns. Und dadurch, das ist wie so ein Fluidum, in dem sich verschiedene Substanzen sozusagen eine große Sache bilden und dann ein großes Molekül bilden, will ich mal so sagen.
Ja. Und ich glaube, mit wir meinst du sowohl uns als Mensch, aber auch uns als Deutsche. Wir sprechen da, glaube ich, auch gleich nochmal über die deutsche Mentalität. Ja. Ich will, gerade weil das Buch so unkonventionell ist, glaube ich, so ein bisschen konventioneller einsteigen, um uns da so ein kleines Fundament irgendwie zu lesen, da reinzukommen in die Geschichte. Und vielleicht über die Figur und kurz über den Plot sprechen und dann wirklich so abzuheben und abzuspacen dann. Und zwar fragen, die Hauptfigur heißt Emma. Mhm. Emma, Andreas Erdling. Mhm. Und wer ist das? Was macht die besonders?
Ja, die ist also ja ziemlich verpeilt. Hat sich da so ganz gemütlich eingerichtet und hat eben etwas nicht gemacht. Sie hat eigentlich nicht wirklich, sich hinterfragt, wer sie ist, also dieses Ganze, woher kommst du und so weiter, dass man das für sich auch mal ein paar Sachen klärt. Das ist natürlich ganz typisch, wenn man jung ist, da geht man einfach erstmal nach vorne, man will eigentlich noch nicht so viel sich selbst hinterfragen. Und das ist eben das Problem, sie Mitte 30, kommt dann irgendwann an einen Punkt, an dem ihre gemütliche Existenz, sie hat sich da eingerichtet bei ihrer Großtante, die ist bettlägerig und die profitiert sehr davon, dass sie sich da ihr Büro in ihre Wohnung einrichten durfte. Ihre Wohnung ist auch noch ausgerechnet im teuersten Viertel der Stadt. Das passt ihr ganz hervorragend, ist aber auch völlig egal, weil sie eigentlich hauptsächlich in den Netzwerken unterwegs ist. Und sie ist dann jeden Tag bei ihrer Tante und spielt eigentlich hauptsächlich solitär und macht ein bisschen die Geräusche von, hat ein paar Annoncen, aber es interessiert eigentlich niemand. Sie hat sich eine Detektei gegründet, noch nicht lange her, hat ihr Studium geschmissen, weil sie irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass es ihr was bringt, ja, weil sie nie gedacht hat, was mache ich jetzt damit? Und so ist sie halt eine Figur, die erst einmal auch sich da eingerichtet hat. Sie hat sich die Achsen hingelegt, lebt so ein bisschen in diesem aristotelischen, newtonschen Weltbild, das sehr bequem auch ist, rechts, links, oben, unten, gut und böse und all diese Geschichten und hinterfragt viel zu wenig. Ja, so und merkt dann halt, so geht das Buch dann auch los, wir können ja dann gleich mal eine Stelle hören, dass da irgendwas mit ihr passiert. Irgendwie kommt da was hoch. Und das ist so ein bisschen analog zu dem, was mir eigentlich nach den Ereignis in New York 2015 passiert ist, da sind auch Dinge hochgekommen, die ich lange, wie man das so sagt, übersehen habe oder die mich nicht interessiert haben oder die ich weggedrückt habe und wo ich mich da wirklich in den Strom eingeordnet habe und das gesagt habe, das sehe ich eigentlich auch so, obwohl ich nie das hinterfragt habe. Und das ist etwas, was eben auch passiert und diese Nonchalance, mit der sie da so durch das Leben geht, wird halt irgendwann problematisch. Mit einmal passiert etwas. Und da steigt das Buch eben ein, mit diesem Moment.
Ich fand es auch super spannend, weil man natürlich mit bestimmten Erwartungen auch gerade so in deine Bücher geht und dann die ersten Seite ist wirklich so eine Beschreibung von einer Identitätskrise, wo ja. ich dann beiwohne. Das ist auch so eine, kann man vielleicht sagen, Lifestyle-Linke, die wie so ein Hashtag irgendwie denkt.
Genau.
Und plötzlich merkt man, sie kommt da in eine Sackgasse mit dem, wie sie die Welt bisher gesehen hat.
Genau.
Und vielleicht ist ein guter Moment da, diesen Anfang dann genau. gleich zu lesen, wo man Emma dann etwas kennenlernt.
Ja. Ich. Ohne einen Schatten ist auch mein Selbst nicht wirklich. Bin mit meinem Deutsch am Ende, Dears, schrieb ich in fetten weißen Buchstaben, diesmal unter. Wenn ich daran denke, dass dieser ganze Wahnsinn, von dem ich euch jetzt erzähle, nur mit dem Schaftplakat, nein, eigentlich mit diesem scheiß coolen Ledermantel begonnen hat. Das ist der Anfang.
Also wir folgen der Emma, wir lernen die so ein bisschen kennen, Emma Andreas, und dann kickt sozusagen der Plot in. Und das ist auch schön, weil das eigentlich ein klassischer Plot ist, so wie man ihn so aus Kriminalgeschichten der 40er Jahre kennt, so ein Ermittler am genau. so ganz abgehalftert und dann betritt eine geheimnisvolle Schönheit das Büro und hält einen Auftrag aus.
Die geheimnisvolle Schönheit ist nur diesmal jemand anders.
Genau, die geheimnisvolle Schönheit ist jedenfalls Oscar Lafontaine betritt dann das Büro von Emma Andreas Erdling von Erdling und sagt, seine Frau ist verschwunden, ja. nämlich Sarah Wagenknecht wurde von Aliens entführt.
Genau.
Und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist ja kein Krimi-Plot, sondern dann hebt ja die Geschichte ab und wird sozusagen so eine Weltraumgeschichte. Und das sind irgendwie schon so zwei, drei Genres irgendwie auf den ersten paar Seiten. Und trotzdem muss ich dich danach fragen und auch den Begriff Science-Fiction nennen, wie wichtig sozusagen der Genrebegriff oder das auch das Schreiben oder Denken in Genres für dich ist.
Ja, Genres sind für mich so rote Tücher, wo ich immer dagegen renne. Natürlich nicht, mich interessiert erstmal grundsätzlich gar nichts. Also ich werde mich nicht mit dem Genre anlegen oder extra dagegen oder das extra machen oder sowas. Das ist Quatsch, weil im Endeffekt, du kannst diesen Roman eigentlich gar nicht in irgendein Genre reinschieben, weil du wirst dazu Roman sagen müssen, denn das ist ja Aufgabe der Literatur, ist ja ganz genau, unsere Grenzen auch immer wieder zu sprengen und weiterzumachen. Und das kannst du mit einem reinen Genre oft nicht. Also es gelingt manchmal. Es gibt bei masterclass.com gibt es da so ein sehr schöner, ich glaube, Dan Brown hat sich mal da ausgelassen, woran erkennt man Science Fiction? Da musste ich richtig lachen. Dann hat er so eine Auflistung, so Zeitreise, Teleportation, Raumschiff und so ein Kram. Aliens auch und natürlich so, ne? Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, das sind ja aber auch Fettnäpfchen. Ne? Also wenn du jetzt das nimmst und sagst, ich will jetzt ein Science-Fiction schreiben und nimmst diese ganzen sogenannten Merkmale, dann ist eben genau das, was in der Genre passiert. Da gibt's wenig Raum für diese ganze philosophische, also du konzentrierst dich ja dann gar nicht auf den Stoff, sondern bist so beschäftigt damit, diese Merkmale abzuarbeiten oder die mehrere Merkmale rauszusuchen. Und da habe ich eben mal gesagt, das ist alles Quatsch, weil das sind Fettnäpfchen. Und dann habe ich gesagt, fairerweise am Ende, nachdem ich eben auch nochmal hingewiesen habe, das war eine Veranstaltung, wie wichtig das eigentlich für die Literatur ist, sich eigentlich nicht so sehr mit Genre, Genre ist ja eigentlich wirklich wichtig jetzt auch für BuchhändlerInnen oder sowas, um zu sagen, es gibt Leute, die suchen ganz bestimmte Sachen, das ist ja auch völlig okay, dass man sich ein paar Schubladen baut, aber finde ich, im künstlerischen Schaffen sollte man das möglichst gar nicht tun. Und dann am Ende, wenn man aber schaut, diese ganzen Merkmale, wenn man jetzt erstmal darüber gesprochen hat, was die Aufgabe von Literatur ist und dass Literatur auch im SF-Modus existieren muss und kann nicht nur Familiengeschichte sein, muss aber auch Familiengeschichte sein. Also das heißt, wenn man sieht, welche Aufgaben Literatur hat, ja, das ist ja unser universelles, einziges Tool, das wir in unserer dunklen Materie nutzen können, um uns irgendwie weiterzuentwickeln. Wir leben ja auf Basis der Literatur. Die gesamte heutige Welt ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, beinahe im Science-Fiction entstanden, schon mal vorweggenommen worden. Also es ist tatsächlich unheimlich wichtig, deshalb engen wir uns nur ein. Und wenn einer sagt, ich lehne Science-Fiction ab, dann kann er das natürlich machen. Aber das Problem ist natürlich, dass du dann eine ganze Brennweite verlierst. Ja, und daher finde ich das immer schwierig. Ich finde es besser, dann erstmal bei der Literatur zu bleiben, gerade in Verlagen auch zu sagen oder gerade die Literatur verlegen, es interessiert uns jetzt gar nicht, das Genre, das kannst du ja dann in einem Buchladen machen. Das ist jetzt erstmal ein Roman. Und wenn man ehrlich ist, sämtliche aufgelisteten Merkmale von Dan Brown passen tatsächlich auch zum Erdling. Muss aber trotzdem deshalb nicht Science-Fiction sein.
Ja, vielleicht können wir halt auch so ein Schrödingers Katze-Experiment machen, genau, dass wir dann nach einer halben oder einer Stunde dann feststellen, dass wir heute über Science-Fiction gesprochen haben und nicht über Science-Fiction gesprochen genau haben, beides. Und ich will trotzdem auch nochmal auf Sarah Wagenknecht zu sprechen kommen, weil das einfach so so ein wirklich schönes Bild ist. Ist ja auch eine Figur, die es gibt, also die real ist und gleichzeitig aber auch so eine ganz große Projektionsfläche. Ich habe jetzt eine Umfrage die Woche gelesen, in Sachsen-Anhalt Landtag, drei Parteien drin, AfD, CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht, alle anderen Parteien raus. Und die Partei hat noch kein Programm veröffentlicht. Also sozusagen auch eine Person, wo sich viele Vorstellungen, auch Zukunftsvorstellungen spiegeln. War das eine Figur, wo du sagst, die möchte ich sozusagen als, ja, was ist das, MacGuffin oder sozusagen Trigger, um die Geschichte in Gang zu setzen, nehmen oder kam die später dazu?
Die kam später dazu. Ich hatte eine Fassung, da hatte ich das Gefühl, da ist so eine Leerstelle, als ich dann verstand, sowohl die Protagonistin, Hauptfigur, als auch die entführte Person, scheint, also da hat das mir richtig ins Auge gestochen, wie stark das noch nicht besetzt ist. Also ich habe gedacht, hey, ich habe das jetzt aber geschrieben, was ist hier los? Und da war klar, okay, ich muss das casten. Und das, als mir klar wurde, dass die Hauptfigur sehr stark auch von mir selber ausgefüllt wird oder ich eben praktisch mich selbst da aushalten muss, das ist dann passiert relativ schnell, dass ich an dem Punkt, an dem ich da war, also wenn ich sage, okay, wir sind jetzt dann Ende der Nullerjahre zum Beispiel, 10er verschwimmt ja am Anfang so ein bisschen die Zeit, das macht aber nichts. Da waren auch die Netzwerke ja noch nicht so stark wie heute, aber schon sehr stark trotzdem. Das ist alles unwichtig, weil wir eine quantenmechanische Konstruktion haben. Da war klar, es gab eine sagen wir, öffentliche Figur, die mir zum Beginn der Geschichte so diametral gegenüberstand, nämlich in ihrer Position als Kommunistin, die auch noch DDR-Verteidigerin war, dass sie heute nicht mehr ist. Und ich damals in diesem Beginn, als mir klar war, dass ich eigentlich eine Dissidentin bin und wie ich als Dissidentin zu diesem Linksbegriff, also ist das, was habe ich denn eigentlich für einen Linksbegriff? Das ist ja genau das, was da passiert. Was ist das überhaupt? Brauchen wir das? Was steht dafür? Kann man das auch anders nennen? Das geht, wird ja durchgeschleift. Und da war es klar für mich und ich habe echt lange gebraucht, bis ich das zugelassen habe und habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt mal, das sieht ja noch keiner, eine Version schreiben und werde jetzt Sarah Wagenknecht einsetzen in diese Stelle und es war dann sofort klar und plötzlich gab es diese ganze, alle Achsen plötzlich stimmten, da ist was ganz Komisches passiert, das Molekül war plötzlich da und dann war auch klar, okay, knock, 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 das passt auch wirklich zu dieser Figur, die westdeutsche Linke klopft um die ostdeutsche Linke im Universum von Aliens entführt zu finden. Plötzlich dachte ich, mein Gott, das ist ja ein ganz plausibles Bild. Hier ist meine ganze Konstruktion plötzlich da. Ein Scharnier war plötzlich da. Und plötzlich hat diese ganze Ding funktioniert. Und das war für mich, ich habe echt lang gekämpft, bis ich das zugelassen habe. Aber es war für mich auch klar, es geht nicht um sie. Ja, und dann, klar, es gibt Leute, die denken, das ist bestimmt ein Abrechnungsbuch oder so. Nein, das ist mir zu billig. Ja, das sollte eben kein Abrechnungsbuch sein, sondern es ist tatsächlich auch interessant. Ich meine, sie wusste dann relativ schnell von diesem Projekt, hat auch Humor offenbar. Ich meine, sie ist bestimmt schon x-mal in irgendwelchen Büchern durchgeschleift worden durch irgendwas. Und es könnte für sie auch durchaus, sie hat das Buch, glaube ich, auch sehr aufschlussreich sein, wo ich sie ab und zu ihre Spuren gefunden habe. Denn auch für sie könnten diese Entwürfe in ihrem eigenen Programm, das sie entwirft, interessant sein, wer wir schon mal oder wie wir schon mal über Gesellschaft nachgedacht haben. Weil sie ja auch immer jetzt gerade über Vernunft nachdenkt und solche Sachen. Ne? Das finde ich schon interessant.
Das finde ich super interessant, wenn Erdling zum Parteiprogramm werden würde. Das wäre
sehr spannend. Ja, ich fürchte, dass es Schullektüre wird. Das will ich auf keinen Fall.
Aber das Spannende ist, damit beginnt ja sozusagen dann damit hebt die Geschichte ab und das sind eigentlich drei Geschichten, habe ich sozusagen für mich dann irgendwie versucht, auch ein bisschen Ordnung, ist ja auch ein gewolltes Chaos, so ein bisschen Unschärfe und das ist ja auch das Schöne daran, das ist eine Suche nach Identität, das ist auch sozusagen eine Spurensuche über deutsche Mentalität, zu gucken, wie setzt sich eigentlich der deutsche Begriff für Emma zusammen, aber vielleicht für andere dann auch. Und es ist auch eine Reise, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, durch die Zukunft oder durch die Vorstellungen, die deutsche Autoren in den letzten 400 Jahren von der Zukunft hatten.
Richtig.
Und vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu sagen, wie du da rangegangen bist. Kanntest du die Bücher alle schon? Hast du die dann nach und nach gelesen?
Also ich kannte, einige kannte ich schon, aber vieles habe ich dann auch mit so bestimmter, also unter Beratung, Rottensteiner war zum Beispiel einer, war mein Lektor bei Suhrkamp, diese fantastische Bibliothek damals rausgegeben. Der hat mir geholfen, ich habe selber viel recherchiert, ich habe auch Sachen gefunden, die kennen nicht mal eingefleischte Science-Fiction-Leute, die haben auch noch was ganz Neues gefunden. Da habe ich ja gedacht, hoffentlich verdrehen die jetzt nicht alle noch die Augen, weil die ja auch interessante Leser sind, die auch vieles rauslesen. Aber tatsächlich habe ich da einige Sachen noch gefunden, die viele nicht kannten, weil sie eben kein Genre sind, weil das wirklich, also Großteil 17 bis 18, klar, da hatten wir noch gar keine Genres, aber kannst du sehen, war wirklich Literatur, das waren literarische Werke, das war überhaupt nicht, die auch immer sehr philosophisch angelegt waren, und das war ein wahnsinnstoller, also da kann man auch wirklich sehen, wie dieser Raum sich öffnet und wie so ein Raum einem hilft, also gerade auch, wenn man sich fragt, wozu muss ich denn da jetzt auf anderen Planeten, das kann ich ja auch hier alles durchrechnen, das ist wird immer problematischer, also wir, ja, gerade in der Globalisierung, wir haben immer mehr Vorurteile, schleppen die mit oder schwierige, sagen wir, unüberbrückbare Differenzen in verschiedenen Gruppen. Und wenn du jetzt mal sagst, ich habe jetzt ein Phänomen, das nehme ich jetzt mal, verorte ich jetzt mal auf einen anderen Planeten, damit ich dort möglichst vorurteilsfrei das vielen, deinen großen Leserschaft zur Verfügung stellen kann, dann hast du eben, springst du über so ein paar, ja, Vorurteile oder eben Leute, die sagen, die dann nicht merken, dass sie sich jetzt mit etwas beschäftigen, was sie dachten abzulehnen. Und da ist es manchmal ganz gut, sich zu neutralisieren im Ort oder auch in, das ist ja auch, was Star Wars und andere machen. Das ist ja immer Neutralitätsversuche. Und das ist eben das, was, sagen wir mal, gute literarische Science Fiction immer auch im Blick hat, weil sie verhandeln ja eigentlich nicht jetzt irgendwelche technischen Details, darum geht's ja eigentlich nicht, sondern da geht's wirklich um, wie die Menschheit in ihren unterschiedlichen pluralistischen Entwürfen eigentlich zusammenkommen, zusammenleben und wie sie gemeinsam neue Horizonte bewältigen oder entwickeln oder entdecken. Und das ist eben auch in diesen ganzen Entwürfen sichtbar. Also zum Beispiel, ich hatte auch eine Reise, die habe ich aber dann wieder rausgenommen, weil sie einfach zu weit ging. Das war in eine Retro-Zukunft, ins 25. Jahrhundert. Das war dermaßen spannend. Das ist so ein ganz dickes Buch. Und was man da lesen kann, der hat, das war ein Österreicher. Nee, eigentlich war es nicht ein Österreicher. Das bin ich mir nicht ganz sicher, ob Österreicher war oder Deutscher. Der ist immer hin und her gezogen. Und das ist 1930 erst rausgekommen. Der hat das in den 20er Jahren geschrieben. So ein Ziegelstein. Der hieß Ritocco. Und das hieß Die Automatenstadt, und der hat über Automatisierung gesprochen. Der hat eigentlich über unsere Welt heute gesprochen. Der ist richtig, aber noch viel weiter gegangen. Das war nur dann zu weit, zu lang, und das hat uns zu weit weggenommen dann von der eigentlichen Sache. Deshalb habe ich das dann wieder rausgenommen. Aber solche Sachen, wir haben unglaubliche Gedanken uns gemacht. Und was interessant an diesen ganzen Entwürfen war, dass wir immer den Versuch gemacht haben, fair zu sein miteinander. Also das waren nie Dystopien oder so etwas, sondern wir haben hauptsächlich utopisch gearbeitet, idealistisch, also manchmal zu idealistisch, in dem Versuch, eine schöne Welt zu schaffen. Also diese positive, auch diese euphemistische Art, über die Welt zu sprechen, über uns zu sprechen, das haben wir völlig verloren. Wir haben uns wir sind das komplette Gegenteil geworden. Und die Ängste oder sowas hatten wir gar nicht. Wir sind weit gereist und sowas. Und wenn du, also weißt du, wo man denkt, wo ist denn das? Was ist denn hier los? Und das ist wirklich erstaunlich, was man da entdecken kann. Und wie gesagt, ich habe das in dem Roman einfach der Lesbarkeit halber wirklich zusammengeschnurrt schon, weil man könnte da noch viel mehr aufreißen und viel mehr entdecken, aber das kann ja auch jeder Einzelne dann machen, ja.
Ja, das ist in dem Buch, müssen Sie sich vorstellen, also man trifft die Autoren zum Teil, man trifft Figuren aus den Büchern und man reist auf die Planeten mit denen, sozusagen mit Emma und ihren Kumpanen. Also das ist wirklich, wirklich faszinierend, da sozusagen auf diese verschiedenen Perspektiven dann diese Entwürfe kennenzulernen. Und du sprichst vom Wir, das ist sozusagen immer noch dieses deutsche Wir, würde ich fast sagen. Und was mich sozusagen interessieren würde, vielleicht auch, wo vielleicht Unterschiede sind zu Zukunftsvorstellungen, zum Beispiel zu Frankreich, Jules Verne, oder zu England, H.G. Wells. Gibt es da Unterschiede?
Also die gehen sehr nah, die haben sich immer gemeinsam entwickelt. Also das muss ich auch sagen, dass die Perspektive, deutschsprachige Perspektive, ich würde jetzt fast von deutsche Zungen damals reden, aber es ist nicht nur, also die wir damals hatten, die hat sich immer sehr nah auch an den anderen. Es waren immer Gespräche, wir haben immer in dialogischer Form versucht, die Dinge, also bestimmte Stoffe weiterzuerzählen oder unsere eigene Position darin zu finden. Und das war immer eine europäische Sicht. Also wir waren viel mehr auf dem gesamten Kontinent und hatten auch, sagen wir mal, immer im Visier, dass wir unterschiedliche Sprachen in unserem eigenen Land vereinen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, im 17., 18. Jahrhundert durch sozusagen Deutschland gefahren wäre, da hast du es, egal wohin du gekommen bist, da waren immer mehrere Sprachen, wurden gleichzeitig gesprochen. Wir hatten eigentlich so diese Amtssprache Deutsch, die wurde zwar gesprochen, aber das war nicht so wie heute. Und das war normal, dass man jemals, was weiß ich, in Preußen hatte man in den Schulen unterschiedliche, musste man Sprachen lernen, damit man sich dort überhaupt unterhalten konnte. Und wenn man, was weiß ich, ins Rheinland fuhr, dann musste man noch andere Sprachen lernen. Also überall wurde dann sich angepasst in diese Vielfalt hinein. Das war was völlig Normales und war überhaupt nichts Schlimmes. Und das fand ich auch, das hat man auch in den Entwürfen gemerkt. Da war der Blick war niemals, da sind nur blonde, blauäugige Leute, die da irgendwo gesiedelt sind und dann so komische, bescheuerte Gesellschaft abgeben. Das war immer eine pluralistische Gesellschaft, die auch in den Entwürfen, in die Zukunft, wenn man sich jetzt in die Zukunft oder auf anderen Planeten ist, war auch völlig klar, dass wenn man die trifft, man sich nicht fremd dort fühlt, sondern irgendwie war das so, ich reise hier durch die Gegend, ich weiß eigentlich, dass die da sind und jetzt muss ich jetzt meine diplomatischen Beziehungen, und das fand ich immer so sehr herzerfrischend, da gab es keine Angst oder Vorurteile, sondern das war so eine totale Offenheit, Neugier, wie sie dann durch die verschiedenen Sonnensysteme oder durch die Galaxien gereist sind. Und diese Entwürfe, finde ich, werfen nochmal ein Bild auf unser Herangehen, wie wir uns selbst in der Welt entworfen haben. Und das war so befreiend, also unglaublich befreiend.
Und trotzdem, das merkt man ja auch im Buch, dass es dann zu einer Art Bruch kommt. Oder du hast es ja auch schon gesagt, dass sich das dann verdüstert. Und für mich war das auch, dass da was verloren gegangen ist.
Genau.
Wie war die Dynamik? Warum ist das geschehen?
Genau, also wir haben ja, das ist ja schon, ich hatte, das fing eigentlich an, dass ich mir die Gedanken gemacht hatte, weil ich mich gefragt habe, wie schreibe ich das jetzt? Schreibe ich das nur so, dass ich jetzt sage, ach, ich reise jetzt ins 17., 18. Jahrhundert, mache so ein paar Sachen auf und zeige, was gibt. Das ist so ein bisschen sachbuchmäßig, das will ich aber gar nicht. Ich möchte eigentlich auch irgendwie, dass man etwas mitnimmt, auch, sagen wir mal, eine Erfahrung macht, bestenfalls. Und als ich dann irgendwann mal, als ich mit diesem Stoff da rumgelaufen bin und noch nicht so richtig wusste, was ich damit mache, mit diesen ganzen Alien und auch mit mir selbst, was das mit mir zu tun hat, habe ich einmal auf so einem Bahnhofsbuchhandel dieses Buch The German Genius gesehen und war erstmal, was ist das denn? Wozu braucht man da so einen Engländer, der schreibt so einen Ziegelstein und was ist das? Und dann habe ich irgendwie drin rumgeblättert und hab dann das Nachwort auch gelesen. Ich glaube, das habe ich dann auch im Nachwort hier mal so kurz geschrieben, angerissen. Und war dann total, ich fand das total unglaublich, wie er das gesehen hat und dass er den Versuch gemacht hat, mal die Deutschen mit diesem Buch an sich selbst zu erinnern, weil das war eigentlich sein Ziel. Er ist über dieses grelle Monster 20. Jahrhundert gesprungen, was ja immer ganz schwierig ist, in was wir bis heute sind, kommen wir immer nicht in unserem Selbstentwurf da drüber, um nochmal zu gucken, wo waren wir da stehen geblieben eigentlich, und zeigt eigentlich, macht eben genau das auf, aber eben durch unsere ganzen, sagen wir mal, Komponistinnen, Maler und Malerinnen und so weiter und so weiter. Also diese ganze gesamte große auch Klasse, also die Klassik, aber auch noch weiter. Und das fand ich unglaublich, wie er das dann durchexerziert, auch die ganzen Denker, und wie das alles zusammengeht, dieses Wuselige, das konnte man da schon sehen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das für ein Spirit eigentlich? Und dann habe ich wirklich Analogien gefunden durch diese Reisen zu diesen Sternen, zu diese Sternenbücher, und habe eben wirklich gesehen, dass da ein Spirit war, der war verknüpft. Und zwar richtig stark diesen Abstand, den wir hatten. Wir hatten irgendwie so einen Riesen, wir waren irgendwie so überall, wir waren auf dem Kontinent und wir waren im Universum und haben dann von oben immer dieses Kraftfeld, dieser Abstand und Nähe, die da herrschte, die uns eigentlich ein bisschen locker gemacht hat. Und ich habe dann für mich gedacht, wow, ich verfolge das mal, wie lange das so geht. Und man konnte wirklich sehen, 19. Jahrhundert, das ist, ich setze ja hier das erste Mal, der erste eigentlich wirkliche Begegnung mit Aliens ist ja bei Kurt Laßwitz. Also da habe ich gesagt, okay, da fange ich mal an. Ich will das noch zeigen, dieses Flackern. Da ist nämlich noch ein bisschen was von diesem Leuchten, diesem da. Und dann zeige ich, wie es immer weniger, wie sich's verengt, wie sich unsere ganze Mentalität verändert, verfinstert. und wir eigentlich kompletten Abstand zu uns selbst verlieren, wir alles verraten, was wir dort zusammengesammelt haben, an unglaublichen Werten, Ideen, auch gesellschaftlichen Miteinander, wie wir das alles verraten, wie wir alles, das waren ja Riesenschätze, wir waren ja reich an wie wir, eigentlich hätte uns gar nichts passieren können. Und es interessanterweise findet man das auch bei vielen, wie Viktor Klemperer zum Beispiel, der wird in diesem Buch von The German Genius, da habe ich ja vielleicht geschluckt, als ich das gelesen habe, auf Englisch, wird der zitiert mit einem Satz, den hat er in seiner LTI geschrieben, ich glaube LTI war es, oder im Tagebuch, weiß ich nicht mehr genau, muss ich nochmal gucken, der hat gesagt, the Nazis are un-German, die Nazis sind undeutsch. Und das habe ich dann nochmal bei Thomas Mann gelesen und dann habe ich das nochmal so ähnlich gelesen, wie ich mir... Was meinen die jetzt mit undeutsch? Und wenn man sich das mal anguckt, also da ist schon was drin, ne? Wenn man die preußische Militanz und dann diese protestantische Seelenqualen, die da auch teilweise diese Zähne zusammenbeißen und so. Also da ist es nicht so, dass da ist schon was drin. Aber das sind ganz bestimmte Anteile, die wir einfach ja mitgenommen, aufgebaut haben, die sozusagen mini, mini, klein genutzt wurden, um uns sozusagen immer mehr zu verengen. Das ist eigentlich der letzte Rest von uns und das ist der schlimmste Rest von uns, was da übrig blieb. Alles andere haben wir komplett verloren. Und das ist etwas, und ich hatte irgendwie dann gedacht, das ist eine sehr schöne, eigentlich auch tragische, Botschaft, die man durch diese Reisen, ein Bild, das ich dann zeigen kann, durch diese Reisen, wenn man mal durch alles durch ist, man ist dann im Weltall, hat dann diese unglaublichen Begegnungen, hat unglaubliche Landschaften, kommt dann zurück und sieht, wir sagen das und machen aber auf der Erde das Gegenteil. Diese Schere wird immer größer. Ja, wir verlieren uns immer mehr und am Ende, ja, und sind wir einfach nur noch finsterer Haufen von Mördern und Verrückten. Und das ist, sieht man dann eben auch sehr schön an dem einen, der uns dann unfreiwillig begleitet, mich und nämlich diese Angelika, da können wir ja nachher noch drüber reden, der Hans-Heinz Evers, ne? An dem kann man wirklich sehr schön sehen, an seinem Lebens, wie aus einem krachbunten Vogel, Anarcho, Richard Toller Künstler, der unglaublich viel, der seiner Zeit weit voraus war, als er anfing, degeneriert ist in irgendwas Finsteres, Seltsames, Verblödetes, der also keinen Abstand mehr zu nichts hatte und eigentlich an seinen eigenen Illusionen kaputt gegangen ist. Und das ist irgendwie, da gab es für mich plötzlich so eine Konsequenz. Ja, ich sehe, wie das immer weiter, wie es immer leerer wird, das Weltall, immer kälter, dann diese Welteislehre, ist wirklich alles vereist, leer ist, finster und feindselig, nur noch feindselig, alles nur noch Krieg. Und dann auf der Erde, ja, und dann kam das alles zusammen. Also diese seelischen Zustände und das, was wir dann, und das fand ich dann wirklich so eine Mentalitätsstudie. Und das ist, hat sich dann alles aus der Lektüre heraus entwickelt. Also das konnte ich gar nicht so richtig beabsichtigen. Das ist einfach passiert. Ich habe das einfach wie ein Puzzleteil, die Puzzleteile genommen und dann einmal in die Luft geschmissen. Und natürlich ist die Frage, wie setzt sich das bei jedem Einzelnen dann zusammen? Es muss jeder natürlich die Erfahrungen selber machen.
Also Hans-Heinz Evers ist ein gutes Beispiel. Also ich habe dann auch, muss ich gestehen, bei Wikipedia reingeschaut. Also das ist übrigens ganz gut, immer einen Tab sozusagen offen zu haben, weil es einfach sehr viele Referenzen gibt und einige kennt man, einige nicht. Und das ist wirklich ein langer, super interessanter Einstieg sozusagen in seine Biografie, eine sehr widersprüchliche Figur, die eben als Bunte Vogel gestartet ist, dann ein Propagandabuch über Horst Wessels geschrieben hat.
Ja, furchtbar.
Was du auch wirklich auf Lust... Also lustig, in Anführungszeichen, im Buch dann auch in deinem Buch sozusagen auseinandernimmst. Ich würde aber gerne mal auf das sozusagen auf das Dunkle kurz zurückkommen. Emma Erdling begegnet ja auch sozusagen diesen ja rechtsextremen Verschwörungstheorien, möchte ich mal nennen. Also Neuschwabenland, Hohlwelt, diese ganzen Dinge. Ja, genau. Warum ist auch sozusagen das Science-Fiction-Genre oder dieses Alien-Genre so fruchtbar für so rechtsextreme Gedanken?
Genau, das liegt natürlich auch daran, weil du es eben verortest. Also wenn du es verortest, kannst du Gefahr laufen, die menschenverachtendsten Dinge zu schreiben, weil du natürlich, nicht den Grenzen ausgesetzt bist, den zivilisatorischen Grenzen, die wir uns bis heute schon gesetzt haben. Oder den sozialpolitischen Anforderungen, die wir bis heute schon durchgerechnet haben. Und so weiter und so weiter. Ich meine, im Endeffekt machen viele das ja auch so hier. Sie hat ja gerade in Stufe 2, es gibt ja da mehrere, ich habe ja da 4 Stufen, in denen sich auch das Licht dann verändert. Sie hat ja sozusagen am Anfang wird sie erstmal komplett desorientiert. Ne? Und sie hält ja noch, auch in Stufe 2 hält sie, weil sie hat nun diesen Auftrag plötzlich, damit fängt praktisch Stufe 2 an, ist jetzt auf einer neuen Ebene, weil jetzt hat sie tatsächlich einen echten Auftrag, der aber völlig verrückt ist. Was soll sie denn da machen? Wo soll sie die denn finden? Wie soll man denn Sarah Wagenknecht, die ist von Außerirdischen entführt, was soll sie jetzt machen? Ja, das ist ja eine blöde Frage. Und weil das ist natürlich auch ein Narrativ und sie weiß erstmal überhaupt nicht und hält aber dann in Stufe 2 immer noch fest, also an ihren Achsen. Sie lässt noch nicht los. Deshalb geht sie eigentlich auch zu den Aldebaranern, weil natürlich Armin mit seinen Kontakten, der gesagt, das klären wir ganz fix auf. Die Vri-Leute und diese Aldebaraner, Teleportation und so, die haben ständig mit sowas zu tun. Also die finden sie ganz fix und dann so, ne? Und dann lässt sich erstmal auch drauf ein, obwohl sie die dann auch schon Angelika getroffen hat, weil Cosmo verschwindet, Angelika ist da, ja, so. Und will eigentlich gerne sie mitnehmen, also und sie auf diese Reise nehmen, sie selbst eigentlich entführen und sie lässt es aber noch nicht zu. Sie bleibt in ihren Achsen und sie lässt sich nicht verarschen und sie zieht das jetzt erstmal, sie versucht auch mit ihrer Tante Clara, sie ist ja die Stimme der Vernunft dort, die sagt, lass dich nicht auf so einen Scheiß ein und wenn schon, dann musst du wenigstens abkassieren, mach so ein bisschen die Geräusche von, ist ja egal, gib dem irgendwas. Aber ja, und kassieren ein paar Umschläge und das war's. So, da ist irgendwas faul, ja. Wahrscheinlich, wenn die Linken von Außerirdischen entführt werden, dann da ist was nicht ganz. Also die Rechten ist was anderes, aber die Linken von Außerirdischen. Ja, so, da geht dieses ganze Gespräch los. Und die Science Fiction zum Beispiel ist ja genau, also wenn du das jetzt in dem Roman eben noch in diesen Ebenen Achsen machst, in gut, böse, auf in diese zivilisatorischen Welt, da kommt sie ja ganz schnell an ihre Grenzen. Und du wirst auch sehen, dass diese, zum Beispiel die Aldebarane oder die Vri-Leute, wenn sie in den Netzwerken über sich reden, sie reden ja nicht so viel, das bisschen, was sie über sich selbst reden, meistens reden die anderen ja über sie, das sind Verschwörungstheorien, wirst du sehen, dass sie sich komplett in der Vergangenheit als positiv darstellen. Sie waren gegen Hitler, Hitler hat sie verraten, sie wollten sowas wie Hitler gar nicht und so weiter. Da fragt man sich natürlich, weil eigentlich ist diese Theorie ja teilweise auch schon, diese ganze Aldebaraner-Theorie ist ja schon im Dritten Reich verhandelt worden und schon viel früher, die war schon.
Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was das ist?
Die Aldebaraner-Theorie, ja, da geht es darum, dass wir Deutsche sind sozusagen so eine Art Urrasse, blonde, die schon im sumerischen Reich angeblich unsere Sumeraner hießen, die vom Aldebaran kamen, mussten den Planeten verlassen, weil er unwirtlich geworden ist, sind durch verschiedene Sonnensysteme gereist und dann in so einem Zwischenplanet, Phaeton hieß der ist irgendwie nicht mehr da, der war mal so ein irgendwie auf einen anderen Planeten gestürzt, auf jeden Fall haben sie dazwischen gelandet, irgendwann sind sie vor 700.000 oder 750 Millionen Jahren, ich weiß nicht mehr, wie das war, sind sie dann auf der Erde als die Sumeraner gelandet und haben die ganzen großen Technologien der Menschheit geschenkt, sie sind sozusagen das Urvolk. Und das ist so eine Aldebaraner-Theorie von bestimmten Gruppierungen, die sagen, der Aldebaran ist unser Heimatstern. So, und sie recherchiert das ja noch, weil die ja ihr die Möglichkeit geben vielleicht, dass sie da irgendwelche Spuren findet, weil sie weiß eigentlich gar nicht, wo sie anfangen soll. Und die einzigen, die hier in Deutschland von Außerirdischen entführt werden, zumindest was wir hören, was wir in den Zeitungen lesen, sind eigentlich nur Leute, die irgendwie was mit irgendwelchen B-Movie-Fetischisten sind oder irgendwie die rechte Szene, also vernünftige Leute sozusagen heutzutage, die Neudeutschen werden nicht mehr von Außerirdischen entführt. Und das ist eben dann auch, das liegt darunter, diese ganze, sie wird ja eines Besseren auch belehrt, also sie trifft ja dann auch tatsächlich, das bricht ja auch ein bisschen auf, aber sie kann wirklich erst dahin kommen, als sie endgültig loslässt, ihr Rechts-Links-Kram und ihren ganzen Achsen und sich dann mit Angelika aufmacht und ins Quantenuniversum hineingeschleift wird und dort eigentlich sich selbst findet. Und das ist natürlich so, dass, ich sag's nochmal, weil du gefragt hast, warum sich die Science-Fiction eignete, tatsächlich die Science-Fiction mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in der Tat eine kriegsfreudige Militante, und das hatte wirklich was auch mit dem, sagen wir, mit unserer Politik damals zu tun, mit dem Wilhelminischen Reich, mit dieser ganzen Körperanspannung, diese ständige komische Protz, dieses Protztum, in dem sich diese Deutschen immer mehr hinein, der Versuch irgendwie diese Nation, also weil das war alles irgendwie so eine sehr unauthentische Sache und die musste alles so künstlich verordnet werden. Das ging auch nur mit Befehl, ja, dass man dieses und das waren, also die haben sich immer mehr in Automaten verwandelt und das ist etwas, was eben immer stärker wurde, vor allem im 20. Jahrhundert. Da hast du wirklich gemerkt, wie das Universum immer mehr von feindseligen Kräften beherrscht wird, die eigentlich nur menschenverachtendes Zeug wollen. So, und meistens Weltherrschaft und irgendwie Vernichtung von, also Genozide und allem möglichen Kram. Also das war etwas, was man wirklich sehen konnte mit sagen wir, Beginn des 20. Jahrhunderts. Man findet aber da auch noch, wie Paul Scherbert oder so andere, später, wo die letzten, dieses letzte Glimm, wo nochmal ein Versuch gemacht wurde, die Gesellschaft nochmal neu zu denken.
Aber vielleicht auch ein bisschen naiv nachgefragt, hat das dramaturgische Kunde, weil sich der Konflikt besser erzählen lässt, oder hat das wirklich so eben diese gesellschaftlichen Gründe?
Ich glaube, das hat auch was noch ein bisschen damit zu tun, dass man da noch ein bisschen Großspurigkeit hatte. Wenn du dann aus dem Weltall kommst, dann hast du noch mal ein anderes Machtverhältnis zu deiner eigenen Kultur, stellst du her, als wenn du das jetzt nur auf der Erde allein verhandeln würdest. Klar, wir haben ja heute sowieso diese ganze Globalisierung, diesen ganz anderen Blick, aber die Globalisierung gab es auch schon in der Renaissance. Also der Blick über die Ozeane und hinter den Horizont und so, das ist gar nicht mal so neu. Das ist etwas, was wir schon öfter, also die neue Zeit hat so viele Gesichter. Und daher ist der Weltraum ist ja sozusagen das große unbekannte Spektrum gewesen, dass wer das beherrscht, beherrscht alles. Das ist so auch ein bisschen diese großen, wie die Götter halt, die den Olymp beherrschen. Also wenn du das beherrschst, bist du größer als alle anderen. Und dadurch wurden halt viele so, sagen wir mal, je mehr sich dann diese Mentalität zuspitzte und einengte, wurden natürlich diese großspurigen Weltallfantasien dann eben auch immer menschenverachtender und hatten gar nichts mehr mit diesem philanthropischen, humanistischen Bild zu tun, oder sich selbst zum Teil auch lustig über sich selbst machen. Habe ich auch einige gefunden, was ich total witzig fand, dass man plötzlich selbstironisch sein konnte. Wer hätte das gedacht im 17. Jahrhundert? Aber das sind natürlich so Sachen, die alle verloren gingen, so im Laufe der Jahrhunderte.
Aber spiegelt sich dieses Verlorengehen auch in der Veränderung, wie Menschen sich Wesen vorgestellt haben, die außerirdisch sind, also die per se eigentlich nicht vorstellbar sind, weil es eben nicht menschlich sind. Also ob sozusagen sowohl vom Visuellen, also ob man sich sozusagen im Laufe der Zeit auch die Aliens Außerirdischen anders vorgestellt hat, auch so eben, was sozusagen ihre Eigenschaften sind?
Ja, also sagen wir so, Kepler hatte ja den Anfang gemacht, um sich vorgestellt, wie könnten die Wesen auf dem Mond aussehen, die Mondlinge, wenn bestimmte Bedingungen, die sie damals recherchiert hatten, das hat sich ja dann verändert. Wie müssten dann eigentlich die Wesen, wie müssten die aussehen? Kant hatte ja diese große Philosophie von, je weiter weg sie von der Sonne sind, desto luftiger und werden sie und leichter und vergeistigter. Ja, also das waren ja, gab es ja unheimlich viele Spekulationen. Das Interessante war, das wurde nie als, also das ist auch das Wichtige im Wort. Wir sagen ja Außerirdische. Das sind Irdische, die Es ist wie Irdische, die nicht hier leben, aber woanders. Das heißt, wir sind natürlich von der Erde, wir haben natürlich diesen zentralen Blick von der Erde, Wesen, die dort sich anpassen, aber die trotzdem wir sind. Also dieses Gefühl hat man auch wirklich, also ich hatte das stark, als ich dann bestimmte Entwürfe gelesen habe, wie, egal ob die auch aus Energie bestanden oder so, irgendwie waren die immer wie wir. Und waren immer wir und gehörten mit zu uns, also das Weltall war einfach ein Raum mit dem Wir. Und das ist etwas, was später wurde, wirklich, muss man sagen, gerade der Hollywood-Begriff des Alien, das ist ja fremd, das kommt ja aus dem lateinischen Fremdsein, das hatten wir nicht. Wir hatten keine Fremde im Universum. Das waren zwar Leute, die wir noch nicht kannten, und das waren wie Lebewesen auf anderen Planeten tatsächlich, aber die immer sehr nah an uns, also runtergerechnet wurden von uns. Und es war ganz normal, dass die unter anderen Bedingungen eben anders aussahen. Also das haben wir gar nicht rassistisch gesehen. Wir hatten keinen Rassismus ihnen gegenüber. Und das fand ich spannend. Also es gab nur eine Geschichte, das war eine Geschichte, die ganz am Ende mal zitiert wird, da stolpert sie noch so, weil sie kommt aus diesem Modus nicht mehr raus, da stolpert sie noch mal ins 19. Jahrhundert zurück, das war noch vor Voltaires, auch Micromega, da trifft sie plötzlich auf dem Marsmond, da sind bestimmte Wesen und da gab es wirklich den ersten Missbrauchsversuch an unseren Außerirdischen. Also das war auch ganz spannend, da haben sie sie verarscht sozusagen. Da sieht man schon, je näher man auch weiter im 19. Jahrhundert kam, desto mehr hatten wir haben den Respekt verloren vor den anderen. Also das war wirklich, man kann das, wenn man das jetzt nochmal auflisten würde im Sachbuch, kann man das richtig abzeichnen, was ist immer wann weggefallen, also wie schnell ging das irgendwann?
Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Was war so auf deinen Reisen, auch literarischen Reisen, so durch die Zukunftsgeschichten oder Kosmosgeschichten, das Wesen, wo du dachtest, das ist mir am fremdesten, also sozusagen, das ist so weitesten entfernt von dem, wie ich mir halt Wesen vorstelle?
Interessanterweise war das, als ich eine Utopie, die habe ich am Ende rausgenommen, weil da ging es dann auch um Palästina, um Sachen, die das hättest du wahnsinnig kontextualisieren müssen. Und wenn man sich den Konflikt jetzt anguckt, das wollte ich nicht, dass da irgendwie, das war eine recht späte Utopie. Je näher ich interessanterweise den 30er Jahren kam und 40er Jahre, ich glaube, das war eine, die war Ende 30, war 40 oder so, die waren mir am fremdesten. Das waren ganz komische Marsianer, und die waren fast wie wir. Und die waren mir viel fremder als diese Fettbällchen bei, weil ich konnte die ganze Mentalität, die hatten, den Spirit, den die hatten, der hat mir irgendwie zugesagt. Das war irgendwie was, womit ich mich identifizieren konnte. Mir war das völlig egal, ob das Fettbällchen waren mit irgendwelchen Rümpfen oder so, und leuchtenden Bäuchen und so. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht fremd, sowas. Das ist, für mich, es ist wie bei E.T.A. Hoffmann, das sind für mich Ausdruck einer psychischen Situation oder einer seelischen Situation. Und das ist ja auch meistens so, ne? Also klar, wenn man sie jetzt, sagen wir mal, in den Bedingungen auf Planeten anpasst, dann ist schon klar, die sind besonders hoch oder sind besonders klein oder so. Es kommt immer drauf an. Aber die fremdesten, wirklich fremdesten, wurden mir gerade nach der langen und vielen Lektüre, die ich hatte, wurde je feindseliger sie wurden, weil sie dann so komisch aussahen. Das hat etwas unnatürlich, etwas da war etwas drin, was ich für mich persönlich, also womit ich ganz wenig anfangen konnte. Und da merkst du auch, dass da die Fantasie nicht so richtig funktioniert hat. Also es war viel einfacher, sagen wir mal, in dieser humanistischen Haltung den Weltraum zu durchleuchten und suchen und sich selbst zu finden, war viel plausibler für mich als diese komischen, feindseligen Geschichten, die funktionierten irgendwie nicht so richtig. Und das war dann, da wurde auch mit aller Macht irgendwelche Tugenden immer gedrückt. Und das war dann auch, da merkst du auch, die Kunst funktioniert da nicht mehr so richtig. Und das fand ich auch wirklich sehr erhellend. Je mehr wir versucht haben, uns selbst, also wir wurden unauthentischer. Das ist unauthentisch dann. Und das fand ich dann schon irgendwie interessant.
Ich würde ich dich bitten, noch einen Textausschnitt zu lesen, und vom Mars und vom Mond ganz in die Nähe zu kommen, nämlich nach Gotha, weil Emma Erdling fährt auch nach Gotha. Und das hat einen Grund, und der Grund heißt Kottlaswitz.
Genau.
Warum spielt Kottlaswitz eine Rolle in dem Buch?
Ich habe den ja als Kind schon gelesen, also den Roman Auf zwei Planeten, das ist ein wahnsinnig, also es ist ein toller Roman. Ich finde, das sollte in der Schule gelesen werden, weil der ist nicht nur sehr erhellend, das ist fast auch ein Geschichtsbuch. Man kann sehr viel über die Zeit lernen durch diesen Roman, viel mehr manchmal als in Geschichtsbüchern. Kottlaswitz ist für mich, finde ich, einer derjenigen, der auch noch diesen Humanismus mit ins 19. Jahrhundert hineingetragen hat, der es geschafft hat, noch damals noch eine Geschichte zu erzählen und diese Haltung noch zu haben, auch den Humor. Er war ja über ihn sagt man, er war ein furchtbarer Witzemacher. Der musste ständig immer irgendwelche Wortwitze machen und so, ne, weil das war so typisch er. Und das war so typisch auch für diese damalige Zeit, da wo man noch Witze machen konnte. Er konnte es in Preußen ja auch nicht aushalten, weil er so pazifistisch war und viel zu lustig. Und ich finde halt, der hat für mich, als ich das nochmal neu gelesen hatte, Auf zwei Planeten, das war auch so eine der, wo ich nochmal versucht habe reinzukommen, um mir klar zu werden, was da ist. Und als ich dann diese eine Szene, die habe ich auf der Basis mit Fanfiction, habe ich dann sozusagen das weiterentwickelt, dachte ich mir, mein Gott, das ist hier richtige Mentalitätsstudie. Da kann man unglaublich auch sehen, wie wir funktioniert haben. Ich meine, wenn man jetzt dran denkt, diese ganzen Alien-Hollywood-Geschichten, wie dann die Amerikaner immer entführt werden und liest dann, Numen, die Marsianer, diese hohe Kultur, diese schöne Kultur, ist eine wahnsinnig schöne Kultur, wie die versucht haben einzuladen. Die haben sie ja nicht mal versucht zu entführen. Also was da passiert ist und wem sie sich da ausgesetzt fühlen, das fand ich so witzig, dass ich dachte, das ist eigentlich ein sehr schönes Einsteigen da. Und Laßwitz war für mich halt einfach auch, der hat auch in seinen Essays so viel toll über Menschsein gesprochen. Das merkt man auch, wie er eben an Außerirdische rangeht. So denkt er auch über Menschen, weil er unterscheidet eben auch, dass er sagt, ja gut, Wissenschaft, auf andere Planeten fliegen, alles schön und gut. Aber Wissenschaft hat natürlich dann Grenzen, wenn sie uns entseelt. Das ist nämlich ganz genau der Punkt, wenn sie uns etwas wegnimmt. Und das ist eben, wenn sie uns auch Fantasie wegnimmt. Also wenn wir jetzt überall nur noch leere Planeten sehen und einen leeren Weltraum gucken, das ist bedrückend. Also es ist Mensch, also er meinte eben, wir müssen uns einen Raum lassen, den wir bevölkern können und mit dem wir, und es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir das wirklich tun oder ob wir das nur im Kopf, weil unser Gehirn, hat mich auch da nochmal gebracht, dass ich mich da mit Quantenphysik nochmal neu beschäftigt hatte. Ich bin ja mit diesem ganzen Kram aufgewachsen. Aber auch nochmal mich mit einem anderen heutigen Quantenphysiker, der sich eben sehr stark mit Geist, seine Frau ist Psychologin, also mit unserer Psyche, Geist, unser Gehirn beschäftigt und meint, also eigentlich die Quantenphysik ist perfekt, um unser Gehirn zu erklären. Und da habe ich mich nochmal mit dem Ganzen, da kam eben ganz viel zusammen, das spielt ja in dem Buch auch eine Rolle. Und Kurt Laßwitz hat mich da eigentlich nochmal hingebracht, weil sein Herangehen an mit den Arbeiten mit anderen Planeten und so weiter, das fand ich sehr fruchtbar für mein ganzes Buch.
Dann lass uns jetzt vielleicht in das beseelte kosmische Gotha reisen mit Emma.
Genau. Meine Mauer. Unsere Utopien sehen von vorn immer besser aus als von hinten. Ich muss sagen, der freie Wille zählt nur, wenn er vernünftig ist. Dass du mich attraktiv findest, wertet mich auf und erfüllt mich mit Freude, wenn ich das mal so pathetisch ausdrücken darf. Aber ich bin einfach hetero, das ist alles. Sie lächelte und winkte mir mit ihren großen, langen, schmalen Händen zu.
Es geht dem Buch ja auch um das Lockerwerden, mhm. Also sich locker zu machen von geistigen Vorurteilen, das Einreißen von Mauern, aber auch so ein körperliches Lockermachen. Ja. Und es geht, der Körper, der Hauptfigur ist fluide, es geht auch viel um Sinnlichkeit und es gibt echt eine Menge Orgien in deinem Buch. Ja. War das so... wichtiger Bestandteil?
Nee, eigentlich war das zufällig, weil es eben auch sich in der Literatur so wiedergefunden hat. Also die Vrielfrauen, das ist ja eine ziemlich anstrengende Orgie, die hatte ja auch in den Sinn, das war ja schon wirklich, die Körper waren ja schon Stählern, da um diese neuen Menschen hervorzubringen. Das ist, da geht's ja auch um Utopie, Mensch wird ja auch durchgeritten ein bisschen. Die Orgien tatsächlich sind wirklich gekommen aus der Zeit. Also wenn man sich vorstellt, es wurde ja auch für die Bedrückungen für die Menschen, je weiter man, also dieses Licht wurde ja immer weniger und die Menschen haben sich dann auch natürlich wirtschaftlich, auch in ihrem alltäglichen Leben immer mehr, zurückgezogen in wie wir, ja, also man eskapiert natürlich dann aus so einer Welt, die einen irgendwie, die unwirtlich erscheint und die einen in die Ecke drängt. Sie sind ja alle so ein bisschen, ne? Und das kann man sehr schön sehen, egal was man liest, auch bei Hans-Heinz Evers sehr schön in den Werken, aber auch wenn man Thomas Mann liest. Ich habe natürlich dann auch Dr. Faust, das war für mich auch so ein Tongerät, für mich ein Passepartout, mit dem ich viel gemacht habe. Und da spielen natürlich auch Drogen eine unglaubliche Rolle. Da gab es auch interessanterweise in der einen Utopie, die ich da draußen gelassen hatte, da wo es um Kampf der Martier oder irgendeinen Scheiß ging, das war so ein bisschen Mini-Star Wars, so eine Space Opera, da ging es um diese Biotabletten, die sich eingeworfen haben, um eben diese langen Reisen durchzuhalten. Also Drogen haben eine unglaublich große Rolle gespielt, auch immer in den Werken, Rauschzustände, Orgien natürlich dann auch. Und das war halt einfach auch, glaube ich, so eine Art, wie so ein kleiner Tempel, so eine kleine Kirche in einer Zeit, in der es wenig Licht gab, in der es immer dunkler wurde und auch im Alltag immer, also das alles wurde knapp, alles wurde rar, es gab kaum noch was zum Anziehen dann und so, das ist etwas, was Menschen dann oft in solche, wo man sich andere Räume sucht. Und das war eigentlich ein Grund, warum die von alleine dann in einige Szenen reingekommen sind, weil sie einfach Teil dann der, des Kampfes war, den ein Mensch dann mit sich selbst auszukämpfen hatte und mit anderen. Das ist so ein gesellschaftliches Element gewesen.
Ja, Rausch und Licht ist so vielleicht ein ganz gutes Schlusspunkt. Für mich war das oder ist das Buch wirklich so eine Möglichkeit, da sich auch so einen Genre zu erschließen, so eine Mentalität, vielleicht ein Land und auch ein Universum oder mehrere Universen. Und ich habe wirklich eine Menge Fragen, die ich dir gerne noch stellen würde über Aliens in der DDR-Geschichte, über das mechanische Erzähluniversum, von dem du an einer Stelle sprichst. Vielleicht können wir das danach noch fortsetzen. Ich würde gerne mit einer Bitte schließen. Und weil du auch schließt sozusagen die Geschichte oder der Geschichte schließt sich ein Nachwort an, und du ein bisschen beschreibst, wie du den Roman gefunden hast, beziehungsweise eher wie der Roman dich gefunden hat und wo du dann deine literarischen Wegbegleiter nochmal aufzählst. Also die Autoren, die auch eben auftreten im Buch, nochmal benennst. Thomas Mann hast du ja schon genannt, Lars wird auch viele andere. Und da kann man wirklich sich lange Notizzettel machen und die aufschreiben. Und man hat danach ganz große Lust, diese Referenzbücher zu lesen und mit diesem Wissen dann nochmal einzutauchen und den Erdling ein zweites Mal zu lesen. Und die Bitte ist, wenn man neben Erdling noch ein zweites Buch lesen sollte, eins, was dich so die letzten 10 Jahre da begleitet hat. Welches würdest du da empfehlen?
Auf dieser Reise?
Auf dieser Reise,
ja. Boah, mit einem ist es ganz schwer. Ich glaube, ich würde sogar empfehlen, Hans-Heinz Evers mal zu lesen in seiner Phase, bevor er da so völlig abgestürzt ist. Da habe ich auch einige genannt. Ich glaube, Vampir ist ein ganz interessanter Roman. Da geht es eben auch gerade um diesen extrem erstarkenden Antisemitismus. Das würde ich sagen, und wenn ich dann gleich, ich würde 2 Bücher empfehlen, und gleichzeitig würde ich auch Paul Scherbert unbedingt empfehlen, der ist ganz toll. Ach, naja, eigentlich, ich könnte euch so vieles, weil das ist tatsächlich so, dass wenn man das, ich habe auch schon überlegt, ob ich da nochmal weitergehe und vielleicht auch noch auf einer Sachbuchebene auch nochmal ein bisschen das, weil da gibt's ganz viel, wenn man kann sich das, könnte man x Habilitationen schreiben, um zu sehen, was da alles da drin ist. Ne, klar, ich meine, das ist zwar jetzt wie ein riesiges Molekül in der Geschichte, aber das ist ja auch, es ist ein bisschen großspurig natürlich, das Buch, aber unter dem geht's eben einfach nicht. Du kannst nicht, du musst megaloman erzählen, wenn du über sowas Krasses erzählst, und das geht gar nicht anders. Da musst du dich wirklich den ganzen Universum aufreißen, und ich meine, ich bin entführt worden, ja, also wenn man ehrlich ist, und das ist aber, war irgendwie auch ein gutes Gefühl für mich. Also für mich war das ein Gefühl, dass für mich etwas aufgebrochen ist, und da geht viel Anspannung weg und viel Luft raus. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich bei vielen, also die das gelesen haben bis jetzt, gemerkt habe, dass sie damit was anfangen konnten. Ja, also für mich ist das Schreiben eigentlich immer so eine Herausforderung. Ich mag das, über Dinge zu schreiben, in denen ich auch selber eine Erkenntnis habe. Also ich suche dann auch immer nach etwas, was sicherlich auch mit mir zu tun hat, aber nicht nur. Also mich treibt das eigentlich die Erkenntnissuche an, und deshalb ist für mich eigentlich immer das Schreiben viel wichtiger, als wenn dann das Buch da ist. Ich liebe das zwar auch zu lesen und das ist alles toll, aber ich bin dann schon wieder mit meinem Kopf woanders und habe schon wieder die nächste neue Herausforderung, und das ist eigentlich, was mich antreibt. Und das war eigentlich schon immer so. Ich habe immer, wenn ich geschrieben habe, etwas darin gesucht, und das muss nicht immer zwangsläufig jetzt im Science-Fiction ausarten, aber mal ist es halt so. Aber Science Fiction ist für mich, wie gesagt, kein Begriff, den ich benutzen kann, weil das ist, für mich ist das ein Roman, weil ich sowieso da alle Genres durcheinander geworfen habe. Man kann das eigentlich, die haben versucht, das als Krimi und Fantasy, was haben sie, Detektivroman und Science Fiction. Die haben schon alles Mögliche über dieses Buch gesagt, aber eigentlich kann man einfach sagen, es ist ein Roman, und das ist eigentlich, was ein Roman kann. Er kann eigentlich alles und kann alle Formen. Und das ist auch was mich eigentlich so, was ich so spannend finde am Erzählen, wenn ich jetzt sage, ich fiktives Erzählen. Weil das ist für mich auch so ein bisschen, das Buch erzählt ja auch über die Hommage des Erzählens und die Hommage auch der Literatur und was Literatur leisten kann. Literatur kann komplett eine ganz andere Welt in deinem Kopf erschaffen. Ist natürlich eine Frage, ob du bereit bist dafür, ob du dich darauf einlässt oder ob du nur immer deine Bestätigung haben willst von dem, was du jetzt schon weißt, oder ob du, und das ist ja auch ihre Herausforderung, ne, dass sie eben erstmal noch kämpft dagegen, bis sie sich dann loslässt und dann eine große Reise macht. Und das ist etwas, was ich dann eben auch gemacht habe. Es ist im Prinzip eine Miniform von einer großen Reise, die ich seit, ja, ich habe geschrieben, angefangen, ja, Ende, also 2018 hatte ich schon angefangen, die ersten Skizzen zu machen, aber so richtig losgelegt habe ich 2019 jetzt mit dem Schreiben. Kepler hat zum Beispiel einen ganz tollen Antrieb, mit dem er auf den Mond geflogen ist, nämlich die Angst der Menschen vor den Dämonen. Der hat sich gar nicht groß aufgehalten mit irgendwelchen Antrieben, Warp-Antrieb und so einem Kram, sondern er wusste, wie er auf den Mond kommt. Also das war die stärkste Kraft, die es damals überhaupt gegeben hat, die Angst vor Dämonen. Und damit ist er zum Mond geflogen und hat eigentlich eine der ersten Science-Fiction-Romane in der jüngeren europäischen Geschichte geschrieben, fast gleichzeitig mit noch einem Engländer, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Und das kann man eigentlich insgesamt sehen, dass die gute Science-Fiction oft auf zu viel Technik auch verzichtet, weil da geht's ja eigentlich immer um uns, es geht um unsere Gesellschaften, und das ist eben, oder wenn man es nicht aus Wut macht, dann macht man es eben, wie gesagt, aus Angst, oder man macht es auch aus Neugierde. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, warum wir schreiben, und das ist etwas, was ich eben auch sehr spannend finde.
Ja, dann lassen Sie sich entführen von Emma Praslavsky und Erdling. Entführen Sie Johannes auch gerne noch ein Exemplar des Buches vom Büchertisch. Und Johannes kann vielleicht dann auch diese Empfehlungen dann auch besorgen, wenn der Interesse besteht. Also es gibt wirklich eine lange Liste. Also ich weiß, womit ich dieses Jahr verbringen werde.
Viele findet man leider nicht. Das sind dann zum Teil auch sehr ältere Sachen. Aber es gibt bald, also es gibt einen Verlag, der wird viele Sachen auflegen, also die jetzt nicht, die lassen alles, was so rechtsextrem war. Da gibt's damals nicht so viele. Also es gab dann mehr im 20. Jahrhundert wirklich auch krasses Zeug. Das nehmen sie nicht, aber die richtigen, die Kleinode, die vielen, vielen Kleinode, die es gibt, wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe geben. Mit utopischer oder eben Literatur, die so eine Bibliothek sein wird. Und das finde ich ganz toll, weil dann kann man endlich mal, haben alle Zugang und können lesen, was sie eben wollen, weil das gehört eben auch zu unserer Literatur.
Vielen herzlichen Dank fürs Hiersein, fürs Begleiten der Reise. Ja,
vielen Dank,
Emma Praslavsky, für dein Wissen und deine Worte.
Vielen Dank euch. Dankeschön. Spaß gemacht.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.